Gewisse anatomische Anspielungen gingen völlig über meinen Verstand hinaus. So versuchte ich nicht, dem Verlauf der Diskussion zu folgen, sondern gab mich zufrieden, mir im Geiste ihr mutmaßliches Aussehen vorzustellen. Einige der Männer waren klein und einige sehr groß. Nun, das war eine sehr seltsame Sache, und eine, die mir außerordentlich zu denken gab, denn soweit ich wusste, gab es auf der Erde keine Leute, die solche Züge und einen solchen Größenumfang besaßen wie diese Männer. Von einem plötzlichen Füßescharren und vom Zurückschieben der merkwürdigen Sitze wurde ich in die Gegenwart zurückgeholt. Die Männer erhoben sich und einer nach dem anderen verließ den Raum. Schließlich blieb nur noch der Doktor übrig. "Spät", sagte er, "werden wir dich wieder in die Ratshöhle, die im Berg hinan, bringen. Du brauchst nicht nervös zu sein, Mönch, es gibt nichts zu fürchten. Es wird zwar etwas ungewohnt für dich sein, doch dir wird nichts geschehen." Dann verließ er den Raum und ich war mit meinen Gedanken wieder allein. Aus einem merkwürdigen Grund zeigte sich mir in meiner schaudernden Erinnerung hartnäckig eine besondere Szene. Ich wurde breitbeinig an eine Wand gebunden. Einer der chinesischen Folterer näherte sich mir mit einem teuflischen Lächeln und sagte, "Du hast noch eine letzte Chance, uns zu sagen, was wir möchten, oder ich werde dir die Augen ausstechen." Ich erwiderte, "Ich bin ein armer, einfacher Mönch und habe nichts mitzuteilen." Und damit stieß der chinesische Folterer den Finger und Daumen hart in die Ecke meines linken Auges. Das Auge plumpste heraus wie der Stein aus einer Pflaume und hing baumelnd auf meiner Wange. Der Schmerz der verzerrten Sicht war schrecklich. Das rechte Auge, das immer noch intakt war, blickte geradeaus, während das linke Auge pendelnd und baumelnd auf meiner Wange nach unten blickte. Die geistigen Eindrücke waren fürchterlich. Dann riss der Chinese das Auge mit einem schnellen Zug weg und warf es mir ins Gesicht, bevor er dieselbe Behandlung an meinem rechten Auge vollführte. Ich erinnerte mich, wie sie mich schließlich, befriedigt mit ihrer Folterorgie, draußen auf einen Müllhaufen warfen. Doch ich war nicht tot, wie sie glaubten. Die Kühle der Nacht hatte mich wieder erweckt, und ich machte mich davon, blind, stolpernd, bis mich die Sinne vom chinesischen Missionsgrund wegführten und schließlich aus der Stadt Lhasa hinaus. Bei solchen Gedanken verlor ich jedes Zeitgefühl aus den Augen, und es war irgendwie eine Erleichterung, als endlich wieder Männer in meinen Raum kamen. Nun konnte ich das, was gesagt wurde, verstehen. Ein spezielles Hebegerät, etwas mit dem sonderbaren Namen Antigravidität, wurde über meinem Tisch in Position gebracht und eingeschaltet. Der Tisch hob ab und die Männer führten ihn durch die Türöffnung und in den Korridor hinaus. Es schien, dass der Tisch, obwohl er nun kein scheinbares Gewicht mehr hatte, trotzdem eine Trägheit und Momente der Kraft besaß, aber das verstand ich nicht. Dennoch war Sorgfalt angebracht, so dass nichts zu Schaden kam. Das war mir wichtig. Vorsichtig wurden der Tisch und die angeschlossenen Gerätschaften den metallenen Korridor mit dem entstellten Echo entlang und aus dem Raumschiff hinaus buxiert oder geschossen. Wir kamen wieder in die große Felsenhöhle, und dort erwartete mich eine Geräuschkulisse von einer großen Ansammlung von Leuten, die mich an den Vorplatz der Kathedrale von Lhasa in glücklicheren Tagen erinnerte. Mein Tisch wurde weiter bewegt, zuletzt herumgedreht und wieder die paar Zentimeter auf den Boden heruntergelassen. Eine Person kam zu mir und flüsterte, "Der Oberstabsarzt wird jeden Augenblick bei dir sein." Ich fragte zurück, "Ist es nicht möglich, mir Augenlicht zu geben?" Doch er war schon wieder weg und mein Ersuchen blieb ungehört. Ich lag da und versuchte mir, all das, was vor sich ging, im Geiste vorzustellen. Ich hatte ja nur die Erinnerung des flüchtigen Blicks von vorher, und ich wünschte mir sehr, dass sie mir diese künstliche Sicht wiedergaben. Vertraute Schritte hallten auf dem felsigen Boden. "Oh. Sie haben dich also sicher hierher gebracht. Fühlst du dich gut?" fragte der Doktor, der Oberstabsarzt. "Herr Doktor", erwiderte ich, "ich würde mich viel besser fühlen, wenn Sie mir erlaubten, wiederzusehen, aber du bist blind und musst dich daran gewöhnen, blind zu sein, denn du wirst noch ein sehr langes Leben in diesem Zustand verbringen müssen." "Aber, Herr Doktor", sagte ich äußerst erzürnt, "wie soll ich mich denn an all diese Wunder, die Sie mir versprachen und die ich sehen werde, erinnern und lernen, wenn Sie mir nicht mit dem künstlichen Sehen die Gelegenheit dazu geben?" "Überlass das uns", antwortete er, "wir stellen hier die Fragen und erteilen Befehle, und du machst nur, was wir dir sagen." Nun verstummte die Menge rund um mich herum, aber es war nicht still, denn wo Leute zusammenkommen, kann es keine Stille geben. Und während dieser Stille konnte ich sehr deutliche Schritte vernehmen, die abrupt endeten. "Setzen Sie sich", befahl eine knappe militärische Stimme. Ein entspanntes Rascheln war zu vernehmen, das Rascheln von steifem Stoff, das Knacken von Leder und das Scharren vieler Füße. Es folgte ein kratzendes Geräusch, so als wäre einer dieser merkwürdigen Sitze zurückgeschoben worden, während sich ein Mann erhob, Eine oder zwei Sekunden lang füllte eine gespannte und erwartungsvolle Ruhe den Ort, und dann sprach die Stimme, meine Damen und Herren, verkündete diese tiefe, reife Stimme umsichtig, unser Oberstabsarzt meint, dass sich dieser Erdbewohner nun gesundheitlich so weit erholt hat und unterwiesen worden ist, sodass er ohne übermäßiges Risiko mit dem Wissen der Vergangenheit vorbereitet werden kann. Natürlich birgt das ein Risiko für uns, jedoch dem müssen wir uns stellen. Denn, wenn das Wesen stirbt, müssen wir uns erneut auf die langwierige Suche nach einem anderen machen. Dieser Erdbewohner ist physisch in einer sehr armseligen Verfassung, daher lasst uns hoffen, dass sein Wille und sein Halt am Leben genügend stark sind. Es überlief mich kalt wegen dieser gefühllosen Missachtung meiner Gefühle, doch die Stimme fuhr fort Doppelpunkt, unter uns befinden sich auch welche, die der Meinung sind, dass wir nur niedergeschriebene Schriften verwenden sollten, die einem Messias oder Heiligen, die wir immer auf dieser Welt für diese Zwecke eingesetzt haben, offenbart werden. Jedoch ich sage Ihnen, dass in der Vergangenheit diesen Niederschriften eine abergläubische Verehrung entgegengebracht wurde, die ihren Nutzen unwirksam machte, weil sie sehr oft missverstanden und falsch ausgelegt wurden. Die Erdbewohner haben sich über die in den Schriften enthaltene Bedeutung nicht Gedanken gemacht, sondern sie haben sie für bare Münze genommen und außerdem sehr oft falsch interpretiert. Häufig hat das ihre Entwicklung geschadet und zu einem künstlichen Kastensystem geführt, unter dem gewisse Erdbewohner angenommen haben, dass nur sie Auserwählte der höheren Mächte sind, um das, was nicht geschrieben stand, zu lehren und zu predigen. Die Erdbewohner haben von uns aus dem Weltall keine richtige Vorstellung. Unsere Patrouillenschiffe, wenn sie gesichtet werden, werden als verschiedene natürliche Himmelsobjekte oder von Seiten des Betrachters als reine Halluzination angesehen. Der Betrachter wird lächerlich gemacht und seine geistige Gesundheit in Frage gestellt. Die Menschen glauben, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurde und es deshalb kein höheres Leben geben könne als der Mensch. Sie sind völlig überzeugt, dass diese winzige Welt die einzige Quelle von Leben ist, nicht wissend, dass es mehr bewohnte Welten als Sandkörner auf der ganzen Welt gibt, und dass ihre Welt eine der kleinsten und unbedeutendsten ist. Sie glauben, dass sie die Herren der Schöpfung sind, und dass alle Tiere der Welt nur für sie zur Jagd da sind. Jedoch ihre eigene Lebensspanne ist nicht mehr als die eines Augenzwinkerns, und im Vergleich zu uns sind sie wie eine Eintagsfliege, die nur einen Tag lebt und geboren werden muss, zum Erwachsenen heranwächst, sich baht und wieder baht und stirbt und das alles innerhalb weniger Stunden. Unsere durchschnittliche Lebensspanne betragt 5000 Jahre, ihre hingegen nur ein paar Jahrzehnte. Und all dies, meine Damen und Herren, ist zustande gekommen, aufgrund ihres merkwürdigen Glaubens und ihrer tragischen Missverständnisse. Aus diesem Grund sind sie von uns in der Vergangenheit ignoriert worden. Doch nun sagen unsere Weisen, dass die Erdbewohner in der Zeitspanne von nur einem halben Jahrhundert einige der Geheimnisse des Atoms entdecken werden. Und dabei könnten sie ihre kleine Welt in die Luft jagen. Gefährliche Strahlungen könnten in den Weltraum entweichen und zu einer drohenden Umweltverschmutzung führen. Wie die meisten von Ihnen wissen, haben die Weisen verfügt, einen geeigneten Erdbewohner aufzugreifen. Wir haben diesen nun, sodass sein Hirn behandelt und er sich danach an alles, was wir ihn lehren, erinnern kann. Er wird so vorbereitet werden, dass er dies, nur dem einen, den wir zu gegebener Zeit auf dieser Welt einsetzen werden, preisgeben kann. Dieser hat dann die Aufgabe, allen, die es hören wollen, die Wahrheit, nicht die Fantasien anderer, über die Welten jenseits dieses kleinen Universums zu erzählen. Dieser Erdbewohner hier vor uns, männlich, ist speziell vorbereitet worden und wird der Empfänger der Botschaft sein, die dereinst einem anderen weitergeben werden muss. Die Belastung wird sehr groß sein für ihn. Er wird es vielleicht nicht überleben, daher lasst uns ihm alle Gedanken und Stärke zukommen. Denn wenn sein Leben auf diesem Tisch hier endet, müssen wir mit der Suche nach einem anderen von vorne beginnen, und das ist sehr mühselig, wie wir festgestellt haben. Ein Besetzungsmitglied hat protestiert, dass wir einen Bewohner von einem entwickelteren Land nehmen sollten. Einer, der unter seinen Mitmenschen einen hohen Standard genießt. Jedoch glauben wir, dass das der falsche Schritt wäre. Einen solchen Erdbewohner zu unterweisen und ihn dann auf seine Mitmenschen loszulassen, würde ihn unter seinesgleichen garantiert sofort in Verruf bringen und das würde unser Programm ernsthaft verzögern. Allen hier Anwesenden wird erlaubt, Zeuge dieser Vergangenheitszurückrufung zu sein, was in der Tat sehr selten ist. Daher vergessen Sie nicht, dass Sie vor allen anderen eine bevorzugte Stellung einnehmen. Kaum hatte der Große mit Sprechen aufgehört, als ein sehr sonderbares Rascheln und Knarren zu vernehmen war. Und dann eine Stimme, jedoch was für eine Stimme. Sie klang unmenschlich. Sie klang weder männlich noch weiblich. Sie verursachte, dass mir die Haare zu Berg standen und mir eine Gänsehaut über den Rücken lief, als Oberbiologe, weder für die Flotte noch für das Heer verantwortlich, krächzte diese höchst unangenehme Stimme, wünsche ich, dass man mein Missfallen dieses Verfahrens schriftlich niederlegt. Mein vollständiger Bericht wird der Hauptzentrale noch rechtzeitig nachgesandt. Und ich verlange, hier angehört zu werden. Es schien eine Art resigniertes Atmen von all den Versammelten auszugehen. Einen Augenblick folgte eine nervöse Unruhe. Und dann erhob sich der erste Redner wieder, als Admiral dieser Flotte, bemerkte er trocken, bin ich für diese Aufsichtsexpedition verantwortlich, egal was für bestechende Argumente auch immer unser verärgerter Herr Oberbiologe vertritt. Also, lasst uns einmal mehr die Argumente der Opposition anhören. Sie können fortfahren, Herr Biologe. Ohne ein Wort des Dankes, und ohne die sonst übliche formelle Anrede fuhr die schlende, krächzende Stimme fort, ich protestiere über die Verschwendung der Zeit. Ich protestiere, dass wir noch mehr Bemühungen in dieses fehlgeschlagene Wesen setzen wollen. In der Vergangenheit, wenn unter ihnen eine Rasse unbefriedigend war, wurde sie ausgerottet und der Planet neu besiedelt. Lasst uns daher Zeit und Arbeit sparen, indem wir sie gleich vernichten, bevor sie den Weltraum verschmutzen. Der Admiral unterbrach ihn, und haben Sie irgendeine bestimmte Vermutung, warum sie fehlerhaft sind, Herr Biologe? Ja, das habe ich, bemerkte der Biologe ärgerlich, die Frauen der Spezies sind fehlerhaft. Ihr Fruchtbarkeitsmechanismus ist defekt, ihre Auras entsprechen nicht dem, was geplant war. Wir haben erst neulich eine aufgegriffen, von einer der besseren Gegenden dieser Welt. Sie schrie und wehrte sich, als wir ihr die Kleider auszogen. Und als wir eine Sonde in ihren Körper einführten, um ihre Sekretion zu analysieren, wurde sie zuerst hysterisch und dann bewusstlos. Und später, als sie das Bewusstsein wieder erlangte, sah sie einen meiner Assistenten, und dieser Anblick raubte ihr die Zurechnungsfähigkeit oder das, was noch davon übrig war, und wir mussten sie töten, und unsere ganze Tagesarbeit war umsonst. Der alte Einsiedler hörte auf zu sprechen und nahm einen Schluck Wasser. Der junge Mönch saß wie benommen, der wegen der seltsamen Dinge, die er gehört hatte und die seinem Vorgesetzten zugestoßen waren. Einige der Beschreibungen kamen ihm auf eine merkwürdige Art vertraut vor. Er konnte jedoch nicht sagen, warum. Doch die Bemerkungen des Einsiedlers riefen eigenartige Gefühle in ihm wach, so als würden unterdrückte Erinnerungen wieder erweckt oder noch gefördert. Vorsichtig und ohne einen Tropfen zu verschütten, setzte der alte Mann seine Schale Wasser wieder an seine Seite, faltete die Hände und fuhr fort. Ich befand mich auf dem Tisch. Ich hörte und verstand jedes Wort. Jegliche Angst und Unsicherheit ließ von mir ab. Ich würde diesen Leuten schon zeigen, wie ein Priester von Tibet leben oder sterben konnte. Meine natürliche Hast zwang mich zu einer lauten Äußerung. Sehen Sie, Herr Admiral, Ihr Biologe ist weniger zivilisiert als wir, denn wir töten nicht einmal die, die vielleicht als minderwertige Tiere bezeichnen werden. Wir sind die, die zivilisiert sind. Einen Augenblick lang schien die Zeit stillzustehen. Selbst der Atem jener um mich herum schien auszusetzen. Dann, zu meinem großen Erstaunen und in der Tat auch Schrecken, folgte ein spontaner Applaus und nicht ein einziger Lacher. Die Leute klatschten in die Hände, was ich als Zeichen der Anerkennung verstand. Die Leute stießen Freudenrufe aus, und ein Techniker in der Nähe von mir beugte sich zu mir herab und murmelte, Bravo! Mönch, nicht schlecht, nun sag nichts weiter, verspiele nicht dein Glück. Der Admiral sprach erneut und sagte, der Herr ansässige Mönch hat gesprochen. Er hat zu meiner Zufriedenheit demonstriert, dass er in der Tat ein empfindendes Wesen ist und daher völlig tauglich, seine zugeteilte Aufgabe zu vollenden. Und, HM, ich unterstütze seine Bemerkung und werde ich in meinem eigenen Bericht an die Weisen festhalten. Der Biologe schnauzte scharf, LCH werde mich von diesem Experiment zurückziehen. Und damit veranstaltete das Wesen, R, sie oder es, einen sehr geräuschvollen Abgang aus der Felsenhöhle. Ein kollektives Seufzen der Erleichterung drang an mein Ohr. Offenbar war der Oberbiologe nicht sehr beliebt. Das Gemurmel ebbte ab als Erwiderung auf einen Handverweis, den ich nicht sehen konnte. Es folgte ein leichtes Füßescharren und das Rascheln von Papier. Die Erwartung war beinahe greifbar. Meine Damen und Herren, meldete sich die Stimme des Admirals wieder. Nun, da wir den Einspruch und die Störung beseitigt haben, beabsichtige ich, ein paar Worte an jene unter Ihnen zu richten, die neu auf dieser Aufsichtsstation sind. Einige unter Ihnen haben bestimmt Gerüchte gehört, doch Gerüchte sind nie verlässlich. Ich werde Ihnen jetzt den Verlauf schildern und sagen, um was es geht, sodass Sie die Ereignisse, an denen Sie demnächst teilnehmen werden, vielleicht besser verstehen können. Die Menschen dieser Welt entwickeln eine Technologie, die sie, wenn sie unbeaufsichtigt bleibt, zerstören kann. Bei diesem Vorgang würden sie den Weltraum in einem solchen Ausmaß verseuchen, dass es andere junge Welten in dieser Gruppe sehr nachteilig beeinträchtigen könnte. Wir müssen das verhindern. Wie Sie wissen, ist diese Welt sowie andere in dieser Gruppe unser Testboden für verschiedene Arten von Lebewesen. Und so wie es bei den Pflanzen ist, ist alles Unkraut, was nicht kultiviert ist. In der Tierwelt gibt es reinrassige Tiere oder Mischlinge. Die Menschen dieser Welt werden in die letztere Kategorie eingeteilt. Wir, die den humanoiden Bestand auf diese Erde gebracht haben, müssen nun dafür sorgen, dass unsere anderen Bestände auf anderen Welten nicht in Gefahr sind. Wir haben hier vor uns einen Einheimischen dieser Welt. Er stammt aus einer Unterteilung eines Landes, das Tibet genannt wird. Es ist eine Theokratie, das heißt, es wird von einem Oberhaupt regiert, der einen größeren Wert legt auf das Befolgen der Religion als in die Politik. In diesem Land gibt es keine Aggression. Niemand kämpfte um das Land eines anderen. Die Tiere werden nicht getötet, außer von den niedrigen Schichten, die beinahe immer und ohne Ausnahme Bewohner anderer Länder sind. Und obwohl für uns ihre Religion fantastisch erscheint, leben sie dennoch völlig danach und belästigen niemand damit, noch zwingen sie anderen ihren Glauben auf. Sie sind äußerst friedfertig. Und es braucht viel Provokation, bevor sie zur Gewalt greifen. Deshalb lag die Vermutung nahe, hier vielleicht einen Einheimischen mit einem phänomenalen Gedächtnis zu finden, das wir noch verstärken könnten. Einen Einheimischen, dem wir Wissen implantieren könnten, das einem anderen weitergegeben werden muss. Und den wir später dann auf dieser Welt aussetzen werden. Einige unter Ihnen mögen sich vielleicht jetzt fragen, warum wir es unserem Repräsentanten nicht gleich selber sagen können. Das können wir jedoch nicht mit voller Zufriedenheit tun, da es zu Unterlassungen und Abweichungen führt. Es wurde schon wiederholt versucht, jedoch es ist nie so ausgegangen, wie wir es gewünscht haben. Und, wie Sie später sehen werden, versuchten wir es mit einem leidlichen Erfolg mit einem Mann, den die Erdlinger Moses nannten. Doch selbst mit ihm war es nicht vollständig und Fehler und Missverständnis nahmen überhand. Nun, ungeachtet unseres werten Herrn Oberbiologen, werden wir es mit diesem Verfahren versuchen, das von unseren Weisen ausgearbeitet worden ist. Und genauso wie ihre ausgezeichneten wissenschaftlichen Geschicke vor Millionen von Erdjahren das schneller als das Lichtreisen perfektionierten, so haben die Weisen außerdem eine Methode perfektioniert, womit die Akasha-Chronik selbst erschlossen werden kann. Bei diesem Verfahren wird die Person, Resp. der Mönch, der sich innerhalb dieses speziellen Apparats befindet, all das sehen, was in der Vergangenheit geschah. Und soweit es ihm seine Eindrücke vermitteln, wird er all diese Erfahrungen auch tatsächlich erleben. Er wird genauso sehen und hören, wie wenn er in diesen vergangenen Tagen lebte. Für ihn wird es so sein, als wäre er dort. Eine spezielle Erweiterung direkt von seinem Hirn aus wird es jedem Einzelnen von uns ermöglichen, Mitempfinden teilzuhaben. Er, sie, oder sollte ich, wir sagen, werden in jeder Hinsicht aufhören, in dieser Zeit zu leben. Wir werden, soweit es unsere Gefühle, das Sehen, das Hören und die Stimmung betrifft, in jede vergangenen Zeiten zurückversetzt, dessen eigentliches Leben und Geschehnisse wir genauso erleben werden, wie wir jetzt hier an Bord eines Schiffes oder eines kleinen Patrouillenschiffes leben oder tief unter der Erde an unseren unterirdischen Labors auf dieser Welt arbeiten. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass ich die damit verbundenen Prinzipien vollumfänglich verstehe. Einige unter Ihnen hier wissen weit mehr darüber als ich. Deshalb sind Sie hier. Andere wiederum, mit anderen Aufgaben, werden weniger wissen als ich, und an diese habe ich diesen Kommentar gerichtet. Lasst uns sodann nicht vergessen, dass auch wir das Leben heilig halten und Achtung davor haben. Einige unter Ihnen mögen diesen Erdbewohner vielleicht als ein weiteres Labortier betrachten. Er hat jedoch bewiesen, dass er empfindsam ist. Er verfügt über Intelligenz. Und, merken Sie sich das gut, er ist für uns das wertvollste Geschöpf auf dieser Welt. Deshalb ist er hier. Einige haben gefragt, aber wie will dieses Geschöpf, das mit Wissen vollgestopft wird, die Welt retten? Die Antwort lautet, dass es das nicht wird. Der Admiral machte eine dramatische Pause. Ich konnte ihn natürlich nicht sehen, jedoch ich nahm an, dass auch die anderen die gleiche Spannung wie ich empfanden. Dann fuhr er fort. Doppelpunkt 131, diese Welt ist sehr krank. Wir wissen, dass sie krank ist. Aber wir wissen nicht warum. Und wir sind dabei, dies herauszufinden. Unsere Aufgabe ist vorerst einmal, dass wir uns dieses Krankheitszustandes bewusst sind. Zweitens, müssen wir die Menschen hier überzeugen, dass sie krank sind. Drittens, müssen wir in ihnen den Wunsch wecken, geheilt zu werden. Viertens, müssen wir exakt herausfinden, auf was die Krankheit zurückzuführen ist. Fünftens, müssen wir ein Heilmittel entwickeln und sechstens, müssen wir die Menschen davon überzeugen, das zu tun, das schließlich die Heilung herbeiführt. Die Krankheit steht in Verbindung mit der Aura. Jedoch können wir nicht herausfinden, warum. Wir brauchen jemanden dazu, der nicht von dieser Welt sein darf, denn, kann ein blinder Mann die Leiden seiner Mitmenschen sehen? Diese Bemerkung versetzte mir regelrecht einen Stoß. Es schien für mich widersprüchlich zu sein. Ich war blind, und dennoch wurde ich für diese Aufgabe ausgesucht. Minus doch, nein, nein, das war ja nicht ich, ich sollte ja lediglich die Quelle von diesem Wissen sein. Wissen, das einem anderen ermöglichte, nach einem vorbestimmten Plan zu handeln. Doch der Admiral sprach erneut, unseren Erdbewohner werden wir, wenn wir die Vorkehrungen getroffen und mit ihm abgeschlossen haben, an einen Ort bringen, wo er die Tage eines, für ihn, langen Lebens ausleben kann. Es wird ihm, bis er sein Wissen nicht weitergegeben hat, nicht möglich sein zu sterben. Und für seine Jahre der Blindheit und Einsamkeit wird er inneren Frieden erhalten und das Wissen, dass er für seine Welt viel tun wird. Doch nun wollen wir eine letzte Kontrolle seines Zustandes vornehmen, und dann werden wir fortfahren. Nun stellte sich ein erhebliches, aber gesittetes Treiben ein. Ich spürte, wie die Leute flink herumgingen. Mein Tisch wurde gefasst, hochgehoben und vorwärts bewegt. Es folgte das nun schon vertraute Klimpern und Klingeln, während sich die Glaswaren und das Metall berührten. Der Oberstabsarzt kam zu mir und flüsterte, wie geht es dir jetzt? Ich wusste kaum, wie es mir ging oder wo ich war, so erwiderte ich nur, indem ich sagte, dass das, was ich hörte, nicht gerade dazu beigetragen hätte, mich besser zu fühlen. Wo mein Sehen bliebe. Wie ich denn diese Wunder erleben sollte, wenn er mir nicht noch einmal erlaubte zu sehen. Entspanne dich, flüsterte er beschwichtigend, alles wird gut. Du wirst zum richtigen Zeitpunkt auf die bestmögliche Weise sehen. Er hielt einen Augenblick inne, während eine andere Person kam und etwas zu ihm sagte, dann fuhr er fort, dies wird geschehen. Wir werden dir nun so etwas wie einen Hut aus Drahtnetz über deinen Kopf ziehen. Es wird sich etwas kalt anfühlen, bis du dich daran gewöhnt hast. Dann streifen wir dir etwas über die Füße, das man vielleicht als Drahtsandalen bezeichnen kann, und weitere Kabel führen zu deinen Armen. Du wirst zuerst ein sonderbares und möglicherweise unangenehmes Kribbeln verspüren, jedoch das wird bald vergehen, und danach wird es keine weiteren körperlichen Komplikationen mehr geben. Ich versichere dir, dass wir dir jede menschenmögliche Fürsorge zukommen lassen. Denn dies bedeutet für uns alle sehr, sehr viel. Und wir alle möchten, dass es ein durchschlagender Erfolg wird. Denn sollten wir scheitern, gibt es sehr viel zu verlieren. Ja, murmelte ich werde mit Sicherheit mehr als alle anderen verlieren, ich werde mein Leben verlieren. Der Oberstabsarzt erhob sich und entfernte sich von mir. Sir, sagte er in einem sehr dienstlichen Ton, der Erdbewohner wurde untersucht und ist nun bereit. Ich bitte um Erlaubnis, fortzufahren. Erlaubnis erteilt, erwiderte die ernste Stimme des Admirals, fahren Sie fort. Ich vernahm ein deutliches Klicken und einen gemurmelten Ruf. Hände fassten mich hinter dem Nacken und hoben meinen Kopf hoch. Wieder andere Hände zogen mir etwas, das ein Metersack aus weichen Drähten zu sein schien, über den Kopf und das Gesicht, und dann fummelten sie unter meinem Kinn herum. Es folgten drei seltsame Plops und der Metersack saß fest und wurde an meinem Hals verschlossen. Die Hände entfernten sich. Unterdessen machten sich andere Hände an meinen Füßen zu schaffen. Eine eigenartige fettige und übelriechende Emulsion wurde eingerieben, und dann zogen sie mir zwei Metersäcke über die Füße. Doch das fand ich im höchsten Maße unangenehm, da ich es überhaupt nicht gewohnt war, die Füße derart eingezwängt zu haben. Aber es gab nichts, das ich dagegen tun konnte. Die Erwartung und die Spannung wuchsen. In der Hölle kippte der alte Einsiedler plötzlich nach hinten. Starr vor Schreck saß der junge Mönch einige Augenblicke da. Doch dann brachte ihn der Notfall auf Trab. Er sprang auf und suchte in der Steinischen nach der Spezialmedizin, die für einen solchen Fall dort bereitstand. Mit leicht zittrigen Fingern zerrte er den Stöpsel heraus, fiel neben dem alten Mann auf die Knie und flößte ihm zwischen die schlaffen Lippen ein paar Tropfen ein. Mit größter Vorsicht, um ja keinen Tropfen zu verschütten, setzte er den Stöpsel wieder auf und stellte das Gefäß beiseite. Dann bettete er den Kopf des Einsiedlers auf seinen Schoß und strich leicht über die Schläfen des alten Mannes. Allmählich kehrte wieder etwas Farbe an ihn zurück und er erholte sich sichtlich. Schließlich streckte der alte Einsiedler zitternd seine Hand aus und sagte, oh, das hast du aber sehr gut gemacht, mein Junge, sehr gut. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Ehrenwerter, sagte der junge Mönch, bleiben Sie hier liegen, ich werde heißen Tee machen. Wir haben noch etwas Zucker und Butter übrig. Behutsam legte er seine gefaltete Decke unter den Kopf des alten Mannes und erhob sich. Ich werde das Wasser zum Kochen aufsetzen, sagte er und griff nach der Kanne, die noch zur Hälfte mit Wasser gefüllt war. Es war sonderbar, draußen in der kühlen Luft über diese fantastischen Dinge, die er gehört hatte, nachzudenken. Sonderbar, weil ihm so viel davon vertraut war. Vertraut, jedoch vergessen. Es war wie das Erwachen aus einem Traum, dachte er, nur dieses Mal kamen die Erinnerungen zurück, anstatt dass sie vergingen, wie das normalerweise bei den Träumen der Fall war. Das Feuer hatte noch immer Glut. Schnell warf er eine Handvoll kleine Zweige hinein. Dichte blaue Wolken stiegen auf. Eine unstete Brise wirbelte um die Berge herum, die um den jungen Mönch herum eine Rauchranke drehte und ihn hustend und mit tränenden Augen zurücktaumeln ließ. Wieder erholt, setzte er vorsichtig die Kanne in die Mitte des nun hellen Feuers. Er wandte sich um und betrat wieder die Höhle, um sicherzugehen, dass sich der Einsiedler erholte. Der alte Mann lag auf der Seite. Offensichtlich ging es ihm viel besser. Wir werden etwas Tee und ein wenig Gerste zu uns nehmen, sagte er, und dann werden wir bis morgen ruhen. Ich muss meine nachlassenden Kräfte erhalten, so dass ich nicht versage und meine Aufgabe nicht unvollendet lasse. Der junge Mönch kniete neben dem Älteren nieder und sah auf die dünne, verfallene Gestalt herab. So, wie Sie sagen, soll es sein, Ehrenwerter, bemerkte er, ich kam nur herein, um sicherzugehen, dass es Ihnen gut geht. Ich hole nun die Gäste und werde zusehen, dass der Tee gemacht wird. Behende erhob er sich und begab sich ans Ende der Höhle, um den spärlichen Vorrat zu holen. Düster betrachtete er am Boden des Beutels die noch übrig gebliebene kleine Menge Zucker. Und noch düsterer sah er sich die Überreste des Stücks Butter an. Tee war noch genügend da, er musste nur etwas vom Ziegel abschlagen und die schlechtesten Zweige und Blätter herauslesen. Auch von der Gerste war noch genug Vorrat da. Der junge Mönch entschloss sich, ohne Zucker und Butter auszukommen, damit der Alte wenigstens genug hätte. Draußen vor der Höhle sprudelte das Wasser bereits in der Kanne. Der junge Mönch gab den Tee dazu und rührte kräftig um, und dann fügte er ihm ein kleines Stückchen Borax bei, damit der Tee besser schmeckte. Inzwischen begann das Tageslicht zu verblassen, die Sonne ging schnell unter. Und es gab noch immer viel zu tun. Es mussten noch mehr Feuerholz und Wasser geholt werden, denn er war den ganzen Tag noch nie draußen gewesen. Er machte kehrt und eilte in die sich verdunkelnde Hölle zurück. Der alte Einsiedler saß da und wartete auf seinen Tee. Sparsam schüttete er ein wenig Gerste in seine Schale, fügte ein kleines Stückchen Butter dazu und hielt dann dem jungen Mönch seine Schale entgegen, dass er sie mit Tee auffüllen konnte. Dies ist mehr Luxus, als ich in mehr als 60 Jahren gehabt habe, sagte er. Ich denke, dass mir verziehen werden kann, wenn ich nach all diesen Jahren etwas Heißes bekomme. Ich brachte es nie fertig, alleine ein Feuer zu entfachen. Ich habe es nur einmal versucht und setzte dabei meine Robe in Brand. Ja, ich habe noch immer ein paar Narben an meinem Körper von diesen Flammen. Doch die Wunden heilten wieder. Es dauerte zwar viele Wochen, aber sie heilten. Nun ja, das kommt davon, wenn man versucht, sich selber zu verwöhnen. Er seufzte schwer und schlürfte den Tee. Sie haben wenigstens den Vorteil, Ehrenwerter, lachte der junge Mönch, dass ihnen Licht und Dunkelheit nichts ausmacht. Ich dagegen habe im Dunkeln meinen Tee verschüttet, weil ich ihn nicht gesehen habe. Oh! Rief der alte Mann, hier, nimm meinen. Nein, nein, danke, Ehrenwerter, antwortete der junge Mann gütig, wir haben noch genug. Ich gieße mir nur noch einen nach. Eine ganze Weile saßen sie in geselliger Stille, bis der Tee alle war. Dann erhob sich der junge Mönch und sagte, ich werde jetzt noch mehr Wasser und Feuerholz holen gehen, dürfte ich ihre Schale zum Reinigen haben? In die nun leere Wasserkanne wanderten die zwei Schalen und der junge Mönch begab sich aus der Höhle. Der alte Einsiedler saß aufrecht und wartete, genauso wie er viele Jahrzehnte davor gewartet hatte. Die Sonne war inzwischen untergegangen. Nur die obersten Bergspitzen badeten sich noch immer in einem goldenen Licht, das sich in ein Purpur verwandelte, gerade als der junge Mönch es beobachtete. Tief in den schattigen Flanken der Gebirgskette erschien ein kleiner Lichtpunkt nach dem anderen. Die Butterlampen der weit entfernten Lamaklöster leuchteten durch die kalte, klare Luft der La Sebene. Weiter unten im Tal türmten sich die schattenhaften Umrisse des Drepung Lamaklosters wie eine Stadtmauer auf. Hier auf dem Berg selbst konnte der junge Mann über die Stadt und die Lamaklöster blicken und den schimmernden Fluss des Glücks beobachten. Weiter weg auf der anderen Seite befanden sich der Potala und der Eiserne Berg, immer noch beeindruckend trotz der scheinbaren Verkleinerung der Größe durch die große Distanz. Doch die Zeit durfte nicht verschwendet werden. Der junge Mönch wies sich mit betretenem Erstaunen über seine Saumseligkeit zurecht, und eilte den immer dunkler werdenden Pfad entlang zum Seeufer hinunter. Schnell wusch und spülte er die zwei Schalen und die Wasserkanne aus, schöpfte hastig die Kanne voll sauberes Wasser und machte sich auf dem Pfad entlang auf den Rückweg. Ein großer Ast, den er vorher nicht hatte bewältigen können, weil er zu beladen war, schleppte er auch noch mit. Er hielt einen Augenblick inne, um Luft zu schöpfen, denn der Ast war sehr lang und schwer. Er blickte zurück auf den nach Indien führenden Bergpass.